Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Heute mal eine Episode aus Zürich und mein Gast ist Simon Schlauri und wir reden über Netzneutralität.
Hallo Markus.
Hallo und wir reden über Netzneutralität. Da forschst du wissenschaftlich dran. Was machst du da genau?
Was mache ich da genau? Das ist ein Projekt, das hat eigentlich als Aufsatz angefangen mit einem Kollegen zusammen. Mittlerweile hat sich das Ganze zum Buch entwickelt. Und man hat mir dann angeboten, das Ganze als Habilitation abzugeben in Zürich. Ich bin Oberassistent gewesen bis vor kurzem hier, also Habilitant. Mein altes Habil-Projekt ist gescheitert, mangels Funding. Und jetzt bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass ich dieses Projekt jetzt hier als Habil anreichen kann. Es muss noch abgenommen werden, das ist klar, aber ich bin guter Hoffnung.
Ja, Netzneutralität interpretieren viele Menschen unterschiedliche Dinge rein. Gibt es so eine Definition, was das ist?
Das ist schwierig zu sagen. Ich sehe eigentlich drei Punkte. Ich sehe einen ersten Punkt darin, dass die Internetprovider verpflichtet werden sollen, eben Content-Provider, also das sind Anbieter von Anwendungen wie sagen wir Skype etc. oder auch von Inhalten wie irgendwelchen Websites, dass die Internetprovider verpflichtet werden sollen, diese Content-Provider nicht diskriminierend zu behandeln, sondern gleich zu behandeln. Das ist eigentlich ein zentraler Punkt. Dann gibt es einen zweiten Punkt, das ist die Frage, ob Internetprovider, wie soll ich sagen, Geld verlangen dürfen von diesen Content-Providern für den Zugang zum Kunden. Das waren so ein paar Ideen, die gekommen sind in letzter Zeit, als zum Beispiel die BBC in England ein Inhaltearchiv aufs Netz gestellt hat, hat das ziemlich viel Traffic verursacht und dann haben die Internetprovider plötzlich nach Geld geschrien von der BBC. Man hat verlangt, dass die BBC jetzt auch bezahlt dafür, dass eben diese Daten über die Leitung der Provider laufen. Und die Frage ist, sollen die das dürfen, sollen die Geld verlangen dürfen? Das ist der zweite Punkt. Dritter Punkt ist die Frage, ob Datenströme gleich behandelt werden sollen. Das ist, wie soll ich sagen, ein bisschen komplizierter vielleicht zu erklären. Vielleicht wissen die Zuhörer, was Voice over IP ist, also Telefonie übers Internet. Vielleicht wissen sie auch, was IPTV ist. Das sind Dienste, also da geht es um Videoübertragung. Und das Problem ist, diese Dienste benötigen eine relativ hohe Qualität bei der Datenübertragung. Da gibt es Probleme, wenn es Unterbrüche gibt. Die Datenübertragung muss konstant fließen, sie muss mit einer bestimmten Geschwindigkeit fließen. Und da gibt es Technologien heutzutage, das nennt sich Quality of Service, also Dienstgütequalität oder Dienstqualität, wie man will. Und die, da geht es darum, dass man einzelne Datenströme gegenüber anderen priorisiert oder dass man einzelnen Anwendungen, die eben diese Datenströme brauchen, zusichert, dass ein Datenstrom eine bestimmte Qualität bekommt übers Netz. Und die Frage ist jetzt, das ist eben dieser dritte Punkt, die dritte Säule oder der dritte Punkt Netzneutralität, ob man das, ob das zugelassen werden soll, dass Internetproviders mit Inhalteanbietern vereinbaren, dass ihre Datenströme schneller bedient werden dürfen oder schneller übermittelt werden dürfen als die Datenströme von anderen. Das sind diese drei Punkte. Also was hatten wir? Erstens die Frage Diskriminierungsfreiheit, also Gleichbehandlung. Zweitens die Frage, dürfen Sie Geld nehmen für den Zugang zum Endkunden? Drittens die Frage, Quality of Service.
Nun läuft die Diskussion in den USA ein bisschen anders als in Europa. Vielleicht kannst du mal so einen kurzen Überblick über das politische Geschehen geben.
Ja, es gibt eigentlich einen Punkt, der ziemlich unterschiedlich ist in den USA und in Europa. Und das ist die Intensität des Wettbewerbs zwischen den Internet-Providers. In Europa haben wir die letzte Meile entbündelt. Will heißen, wir haben auf der Ebene der Dienste, also Internet, Telefonie etc., haben wir Wettbewerb. Wir haben nur noch auf der Ebene der Infrastruktur in der Regel einen Netzbetreiber, der verpflichtet ist, seine Infrastruktur zu teilen mit anderen Anbietern, die dann eben diese Dienste wie Internet etc. anbieten dürfen. In den USA haben wir diese Entbündelung nicht. Das heißt, derjenige, der auf der Leitung sitzt, der bietet auch den Dienst an. Wir haben sehr viele Gegenden in den USA, wo wir eigentlich einerseits einen Telefonprovider haben und andererseits einen Kabelprovider und das war's. Also Fernsehkabel. Und das heißt, wir haben in der Regel nur zwei Anbieter, die Internet anbieten. Es gibt auch Gegenden, wo es gar kein Kabel gibt und dann haben wir nur noch einen Anbieter. Das heißt, der Wettbewerb zwischen den Internetprovidern ist sehr, sehr viel schwächer in den USA als in Europa. Und das ist ein Grund, wo dann die Gegner einer Regulierung der Netzneutralität kommen und sagen, ja, ich meine, es mag sein, dass es in den USA sinnvoll ist, eine Nicht-Diskriminierung zum Beispiel vorzuschreiben. In Europa erledigt der Wettbewerb das selbst, wenn ein Internetprovider hingeht und anfängt, gewisse Inhalte zu sperren, dann laufen ihm einfach seine Kunden davon. Das ist eigentlich das Argument oder eines der sehr wesentlichen Argumente, die in Europa kommen. Und man sagt dann auch, deshalb brauchen wir gar keine Regulierung. Und das ist eine der Fragen, die man da eben klären muss.
Hältst du das Argument für stichhaltig?
Das ist eine schwierige Frage. Ein Ergebnis, das ich habe in meiner Habilitation oder in dem Text, den ich da mal einreichen will, ist, dass man das eben nicht so genau weiß heutzutage. Das ist sehr umstritten, das ist auf einer theoretischen Basis umstritten. Ich meine, es gibt gewisse Hinweise darauf, dass es tatsächlich Anreize gibt, auch für Providers, die unter Wettbewerbsdruck stehen, eben die Netzneutralität zu verletzen. Ich würde meinen, von mir aus, wir müssen zuerst mal versuchen, diesen Wettbewerb zwischen Providers möglichst aufrechtzuerhalten. Und wenn das nicht funktioniert, kann man dann im zweiten Schritt effektiv mit harten Regulierungsmaßnahmen eingreifen. Erster Schritt würde heißen, Wettbewerb aufrechterhalten, heißt Informationspflichten vorzusehen. Also wenn ich als Internetprovider die Netzneutralität, die man dann noch definieren muss, verletze, also vor allem wenn ich eben gewisse Inhalte sperre oder verlangsame zum Beispiel, um eigene Inhalte oder die Inhalte von irgendwelchen Exklusivpartnern zu bevorzugen, dann muss ich das meinen Kunden wettbewerbswirksam sagen. Also ich kann es nicht einfach irgendwo in die AGB reinschreiben, klein, oder in den AGB eine allgemeine Klausel reinschreiben, dass man dass es einem möglich ist, grundsätzlich gewisse Dinge zu sperren, sondern ich muss das so sagen, zum Beispiel, dass ich dem Kunden sage, du kannst bei meinem Dienst nur Voice over IP vom Anbieter XY brauchen und andere Voice over IP-Dienste sind gesperrt, zum Beispiel. Also das wäre eine Informationspflicht und das führt dann dazu, dass ein Provider effektiv riskiert, Kunden zu verlieren. Dann stellt man sich vor, wenn man diese Informationspflicht nicht hat, ich als Kunde, dann probiere ich mal Skype aus, dann probiere ich irgendwie einen anderen Dienst aus. Und Skype funktioniert einfach irgendwie nie richtig. Es läuft so halb, manchmal gibt es wieder Unterbrüche etc. Ich kann nicht beurteilen als Kunde, ob das mein Provider ist, der Skype gezielt bremst, oder ob das Skype ist. Und deshalb möchte ich eine Informationspflicht, dass der Provider mir sagen muss, Skype funktioniert bei mir nicht. Punkt. Dann habe ich die Wahl.
Hätte man dann auch als Kunde quasi so ein Kündigungsrecht?
Also nach geltendem Recht, die Frage ist, was der Provider in seinen Vertrag reinschreibt. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also mit nach schweizerischem Recht, wenn der reinschreibt, ganz allgemein, der Provider behält sich vor, Dienste zu blockieren, irgendwo in einer kleinen AGB-Klausel. Gut, man kann sich überlegen, ob es überraschend ist und von daher nicht gültig ist. Das wäre dann vielleicht ein Grund, warum man das anfechten kann, wobei die Frage ist halt auch, ich meine, mache ich das als einzelner Kunde? Das tue ich nicht. Ich fresse das dann halt einfach und dann brauche ich das andere Angebot. Und mal angenommen, er tut es dann tatsächlich, dann ist er vorhin raus und er kann die Netzneutralität verletzen, gestützt auf eine kleine AGB-Klausel. Also das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen verhindert eigentlich nicht, dass die Netzneutralität verletzt wird. Auch Lauterkeitsrecht ist übrigens dasselbe. Es geht letztlich um dasselbe. Es geht darum, ob man die Leute täuscht. Und wenn ich in den AGB etwas drin habe, reicht das in der Regel aus als Information.
Vielleicht sollten wir mal die drei Punkte einzeln mal durchgehen. Mhm. Der nicht diskriminierende Datenverkehr. Was ist da so die technische und vor allem die regulative Basis für die Debatte?
Also du meinst, warum wir die ganze Debatte überhaupt führen? Ja, okay. Also es gibt eigentlich einen Punkt. Und zwar ist das der technische Fortschritt im Bereich der Internetanwendungen. Das Internet ist eine Technologie, die heute noch lange nicht ausgereizt ist. Wir wissen bis heute nicht so genau, was da noch alles möglich ist, mit diesem Ding anzufangen. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass dieser Entdeckungsprozess weiterläuft. Und was die Providers nun machen, wenn sie diskriminieren, da geht es in erster Linie darum, dass man Exklusiv-Deals macht. Also entweder, dass man sich selbst einen bestimmten Dienst vorbehält, und man sieht irgendwie, ja, Voice over IP ist etwas, das gut läuft auf dem Internet, oder vielleicht bin ich sogar Mobilfunkprovider und ich finde, die Leute sollen nicht über meine Datenverbindung telefonieren, die sollen nur über meine Telefonverbindung telefonieren und da verliere ich sonst Geld. Da behalte ich mir das vor. Oder dann eben, ich mache einen Exklusivdeal mit meinem Vertragspartner, der ist bereit, mir eine bestimmte Prämie zu zahlen dafür, dass er meine Kunden exklusiv bedienen darf. Und das führt dazu, dass wir weniger Köpfe haben, die darüber nachdenken, was man mit dem Netz alles tun kann. Das ist eigentlich das Problem. Wenn man sich vorstellt, es gibt in der Schweiz vielleicht, ich weiß nicht, 4 große Access Provider, wenn man da sich überlegt, ich meine, das wären dann 4, also vielleicht CEOs, die entscheiden, welche Produkte da exklusiv angeboten werden. Und auf der anderen Seite haben wir heute vielleicht hunderte von Leuten, die in der Lage sind, die Internetanwendungen aufs Netz zu stellen und mal auszuprobieren, ob der Markt das akzeptiert oder nicht. Und darum geht's. Wir wollen möglichst viele Köpfe. Und deshalb ist diese Diskriminierung eben ein Problem, weil wir damit eigentlich die Zahl Köpfe, die an dem ganzen Fortschrittsprozess beteiligt sind, reduzieren.
Also eigentlich ist jeder von den Köpfen, ja, du oder ich, die eigene Webseiten, eigene neue Ideen ins Netz stellen.
Hintergrund vielleicht noch ein bisschen technischer gesagt ist, dass die Markteintrittsschranken, um Internetanwendungen zu programmieren, heute sehr, sehr niedrig sind. Es gibt einzelne Ausnahmen, das ist klar, es gibt die sind ziemlich kompliziert, aber wenn man sich überlegt, ich weiß nicht, viele werden Doodle kennen zum Beispiel, das ist ein kleines Angebot, wo man Termine abmachen kann mit irgendwelchen Leuten, bis jetzt war das sehr, sehr kompliziert, man musste E-Mails hin und her schreiben, irgendwann musste die ganzen E-Mails durchschauen, welche Termine passen etc. Eine kleine Website, da hat irgendein Ingenieur allein ist auf die Idee gekommen, man könnte doch sowas machen, hat es aufs Netz gestellt und hat eingeschlagen wie eine Bombe, alle brauchen es heute. Und solche Dinge, darum geht es mir, dass man solche kleinen Ideen, die man hat, heute sehr, sehr einfach aufs Netz stellen muss, oder aufs Netz stellen kann. Und wenn ich damit rechnen muss, dass ich abgestellt werde, kaum sieht ein Provider, ah, das ist eine gute Idee, ich stelle das jetzt einfach ab und mache ein eigenes Angebot, dann habe ich weniger Anreiz, überhaupt sowas aufzustellen. Darum geht es eigentlich.
Und glaubst du, dass dieser diskriminierungsfreie Zugang erhalten bleiben kann oder dass der auch vielleicht regulatorisch geschützt werden kann?
Die Frage ist, wie gesagt, ob die Informationspflicht, die ich am Anfang erwähnt habe, ob das reicht. Ich hoffe das, dann haben wir einen ganz, ganz leichten Eingriff regulatorisch nur, dass man den Leuten sagt, wenn ihr das macht, dann müsst ihr die Leute informieren. Wenn das ausreicht, dann müssen wir gar nicht weitergehen. Wenn es nicht reicht, wenn man sieht, dass effektiv der Markt das nicht ausreichend koordiniert, dann müssen wir möglicherweise so weit gehen und sagen, okay, die Internetprovider müssen diskriminierungsfreien Zugang anbieten. Die Frage ist dann immer noch, was genau ist damit gemeint?
Also wenn du das Doodle-Beispiel nennst, das ist ja was ganz anderes, als wenn jetzt ein ISP hingehen würde und bestimmte Protokolle quasi sperrt oder verlangsamt, wo man wiederum die Kunden informieren könnte, aber so, wenn die erstmal anfangen, irgendwie einen Haufen Webseiten oder solche Services, die halt nicht an ein Protokoll gebunden sind, irgendwie zu blockieren.
Ich glaube, es kommt nicht darauf an, was du blockierst. Ob du ein einzelnes Protokoll blockierst oder eine ganze Anwendungsklasse, sagen wir mal so, oder ob du bestimmte einzelne Angebote blockierst. Es gibt da vielleicht Diskussionen in dem Zusammenhang der Staubekämpfung. Ich meine, die ISPs sagen, unsere Leitungen, die sind begrenzt von der Leistungsfähigkeit her. Wenn da plötzlich alle Leute anfangen, irgendwie File-Sharing zu machen oder solche Dinge, dann führt das dazu, dass die Leitungen verstopft sind, die Leute, die das Internet normal nutzen, also in einem normalen Rahmen drin, die können das dann gar nicht mehr machen, weil es ein paar wenige hat, die eben mit File-Sharing die Leitung verstopfen und deshalb müssen wir einzelne Anwendungsklassen blockieren können. Oder das ist so eine Diskussion, die da kommt und da finde ich halt einfach, es gibt ein einfaches Instrument, um das einzuschränken, und das ist ein volumenbasierter Tarif. Und zwar muss das nicht irgendwie so sein, dass man pro Megabyte abrechnet, aber man kann den Leuten sagen, hört mal, man könnte vielleicht sagen, eine Art gedeckelte Flatrate, ihr habt 5 Gigabyte pro Monat, die könnt ihr frei nutzen für den Betrag, und wenn es darüber hinausgeht, dann fängt es an zu kosten einmal mehr. Und damit hat man all die Leute, die das Netz normal brauchen, hat man im Flatrate-Bereich drin, und was dann drüber geht, muss dann halt immer mehr zahlen. Damit hat man das Problem des Staus auf dem Netz auch bis zum gewissen Grad gelöst. Ohne, dass man irgendwie den technischen Fortschritt einschränkt, indem man bestimmte Protokolle, die vielleicht auch noch für andere Dinge als für File-Sharing nützlich sein können, blockiert.
Aber das ist ja erstmal so der gängige Schritt, was gerade so passiert. So die Diskussion in den USA mit Comcast.
Ja, genau.
Haben auch erstmal versucht zu drosseln und haben dann halt den von dir skizzierten Weg eingeschlagen, also so eine gedeckelte Flatrate, 52 Gigabyte irgendwie als Ding.
Also das hat man in den USA, da gab es eine Regulierung, beziehungsweise eine Verfügung, die von oben rund gekommen ist, gegenüber Comcast. Die hatten eine solche Sperre drin, und das Problem hat man dann jetzt auf diesem Weg gelöst, und mit dem bin ich glücklich, wenn man es so macht. Die Frage ist einfach, können wir nicht, einmal mehr, um das zu sagen, mit einer leichteren Regulierung, mit bloßen Informationspflichten bereits erreichen, dass die Provider überhaupt darauf verzichten, solche Blockaden vorzunehmen. Wenn das geht, dann brauchen wir gar keinen Eingriff.
Was waren die anderen beiden Punkte nochmal? Punkt 2?
Das mit der Frage, ob man für den Zugang zum Endkunden Geld verlangen kann. Genau. Also eigentlich geht es ja darum, dass der Endkunde eben dann das Angebot sehen kann.
Doppelter Markt oder was war das?
Ja, genau. Also die Idee ist eigentlich einfach. Es gibt ja auch sehr viele andere Märkte, wo ein Unternehmen so quasi als Vermittler in den Auftritt zwischen zwei verschiedenen Personengruppen, und ein Internetprovider ist vergleichbar. Der hat auf der einen Seite seine Endkunden, auf der anderen Seite hat er die Inhalteanbieter, und da liegt es auf den ersten Blick nahe, doch jetzt nicht nur von der einen Seite Geld zu verlangen, sondern auch von der anderen Seite. Ich meine, beide haben einen Nutzen von dieser Verbindung, warum nicht? Man kann dann auch noch ein bisschen präziser argumentieren. Es gibt Leute, die sagen, ja, wenn ich von den Content-Providers Geld verlangen kann, dann kann ich auf der anderen Seite dann den Zugang des Endkunden noch verbilligen oder damit die Marktdurchdringung von Internetverbindungen, von Breitbandverbindungen noch erhöhen. Das ist so ein Argument. Ich finde, das tönt sehr, sehr gut auf den ersten Blick. Die Schwierigkeit ist auf der einen Seite dann wieder, dass es eben die Marktzutrittsschranken erhöht für die Anwendungsanbieter. Wenn ich damit rechnen muss, dass ich irgendwie mit jedem einzelnen ISP auf der Welt oder in Gebieten mindestens, die ich erreichen will, dann anfangen muss, irgendwelche Deals abzuschließen, wie viel Geld bekomme ich etc., ist das aufwendig, das bremst schon mal die Innovationskraft. Auf der anderen Seite, okay, das ist die Schweizer Perspektive, wir haben eine ziemlich hohe Marktdurchdringungsrate heute schon, also es gibt nicht mehr sehr, sehr viel zu gewinnen in dem Bereich. Was man sich auch noch fragen kann, natürlich, die haben vielleicht dann mehr Geld, sie können vielleicht bessere Qualität anbieten, nochmals. Mit dem Geld, das sie von den Anwendungsanbietern einnehmen. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Wichtig ist mehr, dass die Entdeckung weiterer Anwendungsbereiche des Internet weitergeht. Und eben, wenn wir anfangen, Geld zu verlangen, dann bremst das.
Welche Rolle spielen da sogenannte Triple-Play-Anbieter, die halt quasi als Inhaltelieferant und als ISP auftreten?
Die dürfen das tun, das ist keine Frage. Die Frage ist einfach, ob sie ihre Angebote ihren Kunden exklusiv anbieten sollen oder dürfen, sollen oder nicht. Ich finde, sie sollten das nicht tun. Das gilt von meiner Sicht aus sogar für Angebote, die eben solche Quality-of-Service-Mechanismen benötigen, wie zum Beispiel eben IPTV. Ich stelle mir immer vor, wir haben in der Schweiz einen großen Anbieter, Bluewin, beziehungsweise Swisscom, das ist auf der Markenname Bluewin, die bieten jetzt dieses IPTV an, funktioniert ziemlich gut. Die Frage ist einfach, ob Swisscom der Einzige sein sollte, das anbieten darf über das Swisscom-Netz, oder ob vielleicht noch ein anderer kommen können soll und Swisscom Konkurrenz machen, auch mit einem IPTV-Angebot. Die Frage ist, ob das technisch möglich ist. Swisscom wird vermutlich sagen, dass es nicht möglich ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist möglich, verschiedene Programme über das gleiche Netz zu führen. Natürlich nicht über das Netz, über den gleichen Anschluss des Kunden. Also wenn ich IPTV von Swisscom schaue, kann ich nicht gleichzeitig noch das IPTV eines anderen anschauen, weil dann die Leitung überlastet ist. Aber grundsätzlich muss es möglich sein, dass jemand zu Swisscom geht und sagt, ich möchte deinen Kunden ebenfalls ein IPTV-Angebot machen. Ich stelle mir vor, wir haben irgendwie, ich weiß nicht, ein Video-on-Demand-Angebot aus Deutschland. Jemand, der sagt, wir möchten den Schweizer Markt jetzt auch erobern. Ich möchte in der Schweiz auch Video-on-Demand anbieten. Da brauche ich möglicherweise Quality of Service. Das war nicht ganz sicher, weil möglicherweise kann man es auch mit Puffern machen. Aber trotzdem, wenn ich jemanden habe, der das machen möchte, dann muss Swisscom nach meiner Auffassung das auch zulassen.
Jetzt hast du es ja schon öfters mal angesprochen, Quality of Service, auch am Anfang mal kurz beschrieben, wird auch unter Netzwerkmanagement zusammengefasst. Das ist ja der dritte.
Das ist der dritte Punkt. Du hast es schon rausgehört, ich habe kein Problem mit Quality of Service. Das ist eine der großen Diskussionen immer im Bereich Netzneutralität. Da werden Daten diskriminiert, das darf man doch nicht tun. Der Punkt ist der. Einmal mehr, es geht mir darum, dass ich niedrige Marktantrittschranken habe, grundsätzlich im Internet. Wenn ich nun aber eine Anwendung anbieten will, die sehr, sehr hohe Qualitätsanforderungen hat, wie IPTV, dann brauche ich eine ganz andere Infrastruktur, dann muss ich, da muss ich mit jedem einzelnen Provider bis heute ein Peering-Abkommen machen, auch damit ich in sein Netz reinkomme. Das braucht sehr, sehr viel mehr Aufwand. Das heißt,
kannst du das mal kurz beschreiben, was so ein Peering-Abkommen?
Es geht einfach darum, heute, wenn ich habe die Wolke, das Internet, wenn ich einen Server irgendwo an diese Wolke anhänge, dann sieht das jeder andere auch, der im Internet hängt. Wenn ich ein Quality-of-Service-Angebot machen will, einen bestimmten Kunden des ISPX, dann muss ich bis heute mit diesem ISPX eine direkte Verbindung, oder zu diesem ISPX eine direkte Verbindung legen. Ich kann nicht Quality-of-Service-Verbindungen über die Wolke führen. Das geht nicht. Ich brauche einen direkten Anschluss zum ISP. Und das heißt für mich, dass eben die Marktzutrittschranken für solche Quality-of-Service-Angebote sehr, sehr viel höher sind. Und zwar liegt das in der Natur der Sache. Das ist einfach schwieriger, das zu machen. Es gibt nun Angebote, die funktionieren bis heute nicht ohne Quality-of-Service. Wie gesagt, IPTV, das funktioniert ohne Quality-of-Service nicht. Und das heißt für mich, es gibt in dem Bereich auch nichts zu entdecken für kleine Unternehmen. Oder? Ich kann nicht einfach einen Server hinstellen und IPTV anbieten, das geht nicht. Das heißt, die Markteintrittschranken sind hoch. Wir haben da dieses Problem nicht. Und deshalb sage ich, stört das auch nicht, wenn da einer dann anfängt, wenn einer das zulässt. Okay.
Ja. Nee, ich hatte ja nur den, du warst ja kurz vorher noch woanders gewesen. Ich bin ja nur mit dem Peering Agreement.
Okay, also war das noch nicht ganz klar?
Doch, das war schon ganz klar. Also mir wäre ja klar, was das ist, aber nochmal, um diesen Begriff zu erklären. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich dich abgelenkt habe.
Okay, es ging mir um das Quality of Services. Die Frage war ja ursprünglich, ist das ein Problem oder ist es kein Problem?
Und was ist ein Argument dagegen?
Also, das Argument dagegen ist jeweils, ja, da kommen die Großen, ja, und die machen so ein IP, die machen so ein Angebot, Quality of Service, und dann verschwindet irgendwie der normale, offene Teil des Internet im Laufe der Zeit, also das wird dann irgendwie zum Feldweg, und es gibt eigentlich nur noch die großen Quality of Service Angebote. Und das ist tatsächlich ein Problem. Wenn ich sage, ich lasse Quality of Service zu, und wenn ich sage, es ist aufwendig, ich muss ein Peering-Abkommen machen, dann kann das auch dazu führen, dass ein ISP von einem Anwendungsanwender dann Geld verlangt für Quality of Service. Habe ich auch kein Problem damit. Was man aber tatsächlich sicherstellen muss, ist, weil er eben dafür Geld verlangen kann, dass nicht am Schluss dieser normale Kanal des Internet, man spricht von Best Effort, das ist einfach der Gegensatz von Quality of Service, man macht das Netz leistet das, was es kann, mehr nicht, und sämtliche Anwendungen werden gleich behandelt, jetzt mal auf einer ganz, ganz niedrigen technischen Ebene. Dieser Best Effort Kanal, man muss sicherstellen, dass der weiterhin offen bleibt. Und wenn ich sage, die ISPs sollen Geld nehmen dürfen für Quality of Service, dann muss auch sichergestellt werden gleichzeitig, dass eben dieser beste Effort-Kanal in einer vergleichbaren Qualität wie die Quality-of-Service-Leitungen oder Verbindungen angeboten werden, dass der Best-Effort-Kanal auch offen bleibt. Also wenn ich einen Quality-of-Service-Anschluss habe für IPTV mit 15 Megabit pro Sekunde zum Beispiel, dann muss es, das müsste man genau definieren, noch für den ISP auch, da muss der ISP verpflichtet sein, eben auch einen Best-Effort-Kanal ungefähr mit vergleichbaren Qualitätskriterien anzubieten. Abgesehen natürlich von dieser Priorisierung, von der ich gesprochen habe. Und das führt dazu, wir sehen, das Internet wird immer schneller. Wir haben im Moment 5 Megabit Leitungen hier in Zürich. Es gibt bereits Angebote von 10 Megabit etc. Es wird über 100 Megabit gesprochen. Es wird der Tag kommen, wo man über eine normale Best-Effort-Leitung selbstverständlich fernsehen kann. Und in dem Moment ist Quality of Service obsolet. Und wir müssen verhindern, dass die ISP bloß, weil sie für Quality of Service Geld verlangen können, diesen anderen Best-Effort-Kanal dann einfach so weit unten behalten, dass eben die Anwendungsanbieter quasi gezwungen sind, weiterhin Quality of Service zu verwenden, obwohl das unterdessen gar nicht mehr nötig ist. Also wir müssen irgendwie, vielleicht einfach gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit des Best-Effort-Kanals sicherstellen gegenüber dem Quality of Service-Kanal.
Ist das so vergleichbar mit der VDSL-Diskussion in Deutschland, wo die Telekom sagt, naja, wir wollen jetzt 50 Megabit Leitungen legen, aber andere dürfen darüber nur 15 Megabit nutzen?
Das hat ein bisschen was damit zu tun. VDSL-Diskussion geht es letztlich um die Entbündelung einmal mehr, ob die verpflichtet werden sollen, auch die neuen Glasfaserleitungen, die sie legen, zu teilen. Die Netzneutralität ist ja im Prinzip, wenn man es so sagen will, einfach eine Stufe höher in der Wertschöpfungskette. Also bei der Entbündelung geht es darum, wer hat Zugang zur Infrastruktur, zur Glasfaser. Und bei der Netzneutralität ist die Frage, welcher Anwendungsanbieter hat Zugang zum Dienst Internet. Und der Dienst Internet basiert dann ja wieder auf der Glasfaser. Also wir haben so eine Wertschöpfungskette, zu unterst ist irgendwie das Medium, also Glasfaser oder Kupferleitung, was wir haben. Dann haben wir einen Dienst Internet und darauf sind die Anwendungen. Und mir geht es jetzt nicht um die Gleichberechtigung der Diensteanbieter gegenüber den Betreibern der Infrastruktur, sondern um die Gleichberechtigung der Anwendungsanbieter gegenüber auf Ebene der Dienste. Also,
ja, okay. Okay. Nochmal so ein bisschen zusammenfassend, was ist so die größte Herausforderung für Netzneutralität auf politischer Ebene in Europa in den nächsten Jahren?
Dass es überhaupt ernst genommen wird, wobei auf EU-Ebene hat man mittlerweile erste Ansätze. Das, was ich gesagt habe mit den Informationspflichten, das kommt. Ich sehe das mehr in der Schweiz im Augenblick. Das ist vielleicht ein bisschen böse gesagt. In der Schweiz haben wir eine Gesetzgebung, die ein bisschen hinter der EU herhinkt. Ich sage, wir haben so einen Timeline von etwa 7 Jahren. Wir haben keine funktionierende oder mindestens teilweise keine funktionierende Marktöffnung. Wir haben immer noch Swisscom, die sehr, sehr, sehr stark ist. Und es besteht ein gewisses Risiko, dass man auch hier einfach findet, ja, wir müssen den Markt möglichst spielen lassen. Vielleicht auch aus dem fehlenden Verständnis heraus, dass eben ein solcher Markt unter Umständen nicht funktioniert. Oder dass man glaubt an den Markt, auch in Bereichen, wo es effektiv nicht funktionieren kann. Also die Leute überzeugen, dass es vielleicht eine solche Regulierung braucht.
Und da ist so Hoffnung?
Also ich habe Hoffnung, ich habe vor allem Hoffnung jetzt, also einerseits haben wir natürlich den USA, wir haben Obama, der sich zur Netzneutralität bekannt hat, jetzt wenn man das so pathetisch vielleicht was sagen will. Ich gehe davon aus, dass da gelegentlich eine Regelung kommt. Auf EU-Ebene, wie gesagt, gibt es auch schon eine Regelung. Ich nehme es mal in der Schweiz, wird man das nachvollziehen. Zumindest einen kleinen Schritt.
Okay, ja, dann habe ich keine Fragen mehr. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir unbedingt noch
erklären müssen? Nicht.
Gar nicht. Ja, dann sage ich Dankeschön und wünsche viel Erfolg bei der Fertigstellung der Habilitation.
Ja, danke auch fürs Gespräch.